was ich hasse. Moin Leute, es ist wieder soweit. Baxman Love and Hate, eine neue Folge für euch hier am Start. Und mein Name ist Nico Baxman. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr dabei seid und wieder diesem für mich wirklich auch wunderbaren Format folgt. Und wir haben heute eine große Gruppe. Das heißt, es sind schöne Folgen für mich. Ich habe mein ganzes Leben lang so viel im Mikrofone gesabbelt, dass ich ganz glücklich bin, wenn ich davon mal weniger machen muss ab und zu. Dafür haben wir das starke Team, das wir hier haben, denn wir sind ja mittlerweile ein Quartett erstmal versammelt. Emma, schön, dass du da bist.
Hey.
Okay, diese Wortgewalt werdet ihr den Rest des Tages von ihr auch bekommen, denn Emma, man muss sagen, wir produzieren Montagvormittag oder für Emma wahrscheinlich Montagnacht, die ist ein bisschen müde. Wir sind mit einem dicken Kaffee in der Hand, wird sie versuchen, hier durch die Sendung zu kommen. Sie wird sich aber durchsetzen müssen, denn natürlich ist auch, ich würde sagen, was bist du eigentlich so? Du bist ein bisschen nach der Platzhirsch, so, aber auch das gute und schlechte Gewissen, der Hate in Love and Hate, aber gleichzeitig auch The Love, the one and only Boogie Down Bass. Schön, dass du dabei bist.
Moin Leute, moin Nico. Ja, ich freue mich wieder. Es ist immer wieder für mich eine Freude. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ich wäre schon längst 3 Stunden im Büro. Also für mich ist der Tag schon fast gelaufen.
Same. Ich habe heute Morgen was ganz Fieses gehabt. Ich bin um 5 Uhr, ich glaube, ich habe gerade Schlafstörung. Ich bin jeden Morgen um 5 Uhr wach und löse ein anderes Problem in meinem Leben. Meistens so Business-Sachen. Das ist nicht gesund, ist mir auch klar, aber für mich ist dieser Tag jetzt auch schon viele Stunden alt. Deswegen muss ich aufpassen, dass ich mich nicht selber hypersabelliere hier. Aber zum Glück haben wir zwischendurch noch Pausen musikalisch und weise Ratschläge von der Seite. Dafür ist 12 Finger Dan da. Schön, dass du auch hier heute wieder dabei bist.
Mahlzeit, here we go again.
Wer hat jetzt eigentlich den Gast eingeladen?
Das war meine Idee.
Ja, sehr gut. Also, dann ist es jetzt auch an dir zu introducen.
Introducing, ja, der one and only aus Österreich. Wir sind heute international sozusagen am Start. Chill Ill ist mit am Start.
Wuhuhu. Hi, servus. Grüßt euch miteinander. Danke für die Einladung.
Ja, ist dir einigermaßen bewusst, worauf du dich eingelassen hast? Hast du schon mal
einigermaßen, ja. Ja, ein paar Mal habe ich jetzt den Podcast auch, vor allem in der letzten Zeit,
in der Vorbereitung
mir zu Gemüte gefühlt. Ja.
Ja, sehr gut. Das heißt ja, du musst inhaltlich verbal dem standhalten, was Boogie Down Bass hier quasi als Statements in den Raum schmeißt. Und Emma ist für uns ja immer diejenige, die so ein bisschen dafür sorgt, dass hier so das Gleichgewicht wieder ein bisschen entsteht, nachdem ich mich hier so immer gemütlicher zur Seite lehne. Dafür haben wir ein schönes Format. Das machen wir nachher. Ich würde sagen, das setzen wir ans Ende, aber die beiden mussten sich gegenseitig Mucke anhören und vorschlagen. Das heißt, wir werden nachher nochmal gucken, ob der eine oder andere vielleicht einen neuen Künstler oder eine Künstlerin für sich entdeckt hat. Was wir als erstes immer machen müssen, wenn wir Gäste haben, sind diese natürlich den Raum geben, damit sie sich vorstellen können. Kannst du ein kleines bisschen für Leute, die dich überraschenderweise noch nicht kennen, was über deine Vita erzählen?
Sehr gern. Prinzipiell freut es mich mal, dass ich überhaupt in dem Podcast stattfinden kann. Es ist ja auch nicht so, dass österreichische Hip-Hop jetzt da irgendwie großartig Möglichkeiten haben, auch in Deutschland in so einem Format mal eingeladen zu werden. Deswegen freut es mich umso mehr.
Das ist eine Ehre.
Genau, also ich mache eigentlich seit 1999, Blütezeit des Deutschraps, so hat es bei mir eigentlich begonnen, wo ich zum Schreiben begonnen habe. Genau, dann ein paar Jahre später auch mit Beats machen und zeitgleich auflegen, auch von daher schon immer eigentlich Platten auch eingekauft, wie man auch im Background jetzt sieht. So. Ja, und auch viel live gespielt, damals schon vor dem ersten Album und ja, eigentlich hat es 10 Jahre gebraucht, bis das erste Album dann kam, 2009. Vorher habe ich eigentlich immer live gespielt über andere Instrumentals, genau, und so ging das dann stetig seitdem. Mache ich eigentlich regelmäßig Mucke und natürlich Tonträger, ja, die
du hast eine ziemlich markante Diskografie. Ich sag mal, da wird doch wahrscheinlich auch eine Menge schon in deinen Mixtapes gewesen sein, oder?
Da schalte ich erstmal auf eine andere Seite um. Wir haben ja dein EPK bekommen und so. Da finden sich Support-Shows für ein paar Dutzend namhafte Acts und Locations, in die du gespielt hast, auch schon über 50. Ich habe sie nicht gezählt, aber wenn ich das über den Daumen lege, dann hast du in ordentlichen Locations gespielt, in ordentlich viel und mit vielen in europäischen und amerikanischen, bitte Übersee-Künstlern zusammen die Bühnen gerockt oder als Support gespielt. Also
genau.
da hast du mit Sicherheit auch viel mitgenommen und viel erlebt. Also es ist ja nicht so ohne, dass man da so einfach, man hat, also man ist eine Bindung, findet eine ordentliche Bindung statt und man hat Kontakte und so. Das reizt mich ja so, ne? Also nicht so gesagt, hier, ja, und Nico, zurück auf deine Frage. Natürlich hat er auch schon, auch im letzten Mix, glaube ich, mit deinem letzten, das letzte Album mit Andrew, hast du Mix stattgefunden, aber auch schon vor längerer Zeit.
Auf ältere Sachen
warst,
auch, ja.
Auf älteren Sachen warst du immer schon so ein Begriff. So, ne? Also nicht nur, weil es aus Österreich ist, heißt es nicht, dass man nicht stattfindet bei Talkin' und Rockin' with the B-Boys.
Aber ich finde das ganz interessant. Ist
auch eingefallen, dass ich ja auch beim Mixtape bei euch dabei war. Ne? So beim Mixtape mit drei Parts. Bin ich erst, genau.
Da ist aber ich finde es ganz interessant, dass du das auch so thematisiert hast mit einem Österreicher im deutschen Format. Da ist das eigentlich egal bei uns, ne, oder?
Völlig. Also wir haben ja auch schon
ein paar Dudes aus der
Schweiz. Achso, ja.
Kein Problem. Base hat auch die richtige Antwort gegeben, die ich auch gegeben hätte. Ich hätte gerne aber noch eine Sache noch ergänzt. Der gute Chill Ill hat nämlich auch noch ein alter Ego. Der ist seit ein paar Jahren auch mit einem Beat-Projekt unterwegs. Mr. Freed heißt das Ganze. Da habe ich mir gestern klein wenig nochmal die Diskografie durchgehört und habe mir so knapp 10 Instrumentals jetzt nochmal rausgepickt. Also alle Instrumentals, die ihr heute hört, die stammen aus der Feder von Chill Ill.
Ja, stark. Base, aber jetzt bist du dran, denn es gibt ja schon immer so ein bisschen so ein Wertekompass. Also ich nenne ihn den Base-O-Mator, habe ich jetzt gerade mal so genannt, für dieses Format. Weil welche Dinge sind dir wichtig? Und es ist ja schon, glaube ich, für den Dialog hier ganz wichtig, dass du mal ein bisschen abklopfst, ob Chill Ill überhaupt würdig ist, Teil dieses Formats zu sein hier heute.
Es ist ja immer ein Bauchgefühl, so generell. Also wir haben auch schon viele Homies gehabt, die ich schon teilweise 20, 25, 30 Jahre kenne oder erst 10 Jahre, sei es ein David P. oder ein MC René oder ein DJ Crypt oder so, die auch schon hier. Das sind natürlich auch Homies, die auch man gerne, da weiß man, da ist man irgendwie auf einer Wellenlänge. Aber auch wenn ich die Songs verarbeite, vorsortiere für meine Mixshows und dann solche Sachen auch von vielen Künstlern und eben dann auch von Chill Ill höre, von den Texten her, gerade was im Underground passiert, da müssen wir uns nichts vormachen. Natürlich, wenn du im Mainstream stattfindest, dann ist das vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich behaupte mal für mich, zu 90-99% ist das nicht irgendwie so irre vor sich hergerappt, sondern da steckt einfach die Person auch drin, die da die Texte letzten Endes auf Papier bringt.
Also authentisch
im Mund gehört. Und dann authentisch im Biss und dann weiß ich oder kann ich eben auch einschätzen, ob das was für unsere Show ist oder unserem Talk.
Was ich vielleicht noch einbringen muss, um zurückzukommen auf dieses Österreich-Deutschland, doch ein bisschen Distanz, diese Distanz, kommt vielleicht doch ein bisschen die Sprachbarriere dazu. Ja? Mein erstes Album war noch rein Hochdeutsch, auch natürlich mit Akzent so, ja. Da ist vielleicht für die Deutschen für euch noch leichter verständlich, aber seit 2013 oder so bringe ich eigentlich meine Rap-Sachen nur mehr auf Dialekt. Das heißt, da wird es dann schon mal ein bisschen schwieriger und man grenzt sich halt geografisch extrem ein dann, ja.
Wird's aber wenn ich so ein paar Österreicher höre, jetzt die interessantesten wollte ich schon fast sagen, aber die bekanntesten Vertreter, würde ich ja sagen, Texter natürlich.
Ja.
Da gibt es ja überhaupt nichts, die sind aus Österreich, die möchte ich nicht hören, die höre ich super gerne und hat man in der goldenen Zeit des Deutschraps, wenn sie da hören, gehören sie auch dazu.
Waren ja auch auf Tour in Deutschland.
Dauer Wizzy aus Wien zum Beispiel, auch ein Homie, der ja auch viel Anklang findet, auch in Deutschland, ja. Nicht nur in Österreich.
Ja, Total Chaos früher, eben Texter, Total Chaos, auch mit Tribe Vibes, mit der Sendung damals ist da auch sehr viel Impact passiert. Genau.
Am Ende, ehrlicherweise, wäre mal ganz interessant, dein Blick darauf, so jemand wie Raf Camora mit österreichischen Wurzeln, Deutschrap einmal auf links gedreht, zusammen mit Bones MC in der obersten Spitze des Mainstreams, so hat das bei dir was ausgelöst, zu sehen, dass so eine Österreich-Hamburg-Connection da quasi die Deutsch-Rap-Charts dominiert über Jahre?
Ja, spannend ist es schon zu verfolgen, natürlich. Ich fand es ja sowieso immer spannend, egal ob das jetzt damals schon der Falco war oder wer fällt mir noch ein, Gerard MC zum Beispiel auch, wo ja die dann immer wieder mal den Umweg über Deutschland gegangen sind und dann eigentlich erst erfolgreich geworden sind, ja, oder mehr Reichweite dann generiert haben. Es ist halt einfach so, dass in Deutschland einfach ein viel größerer Markt herrscht und bei uns, wenn wir jetzt von der Industrie sprechen, natürlich da auch das Ganze ein bisschen limitiert ist oder weniger Möglichkeiten gibt. Das ist einfach so. Ja, das kann. Deswegen muss man wahrscheinlich manchmal diesen Weg gehen, wenn man möchte.
Ja, ja, ich glaube auch. Also ich mag trotzdem, und du sprichst zwar von Sprachbarriere, aber ich glaube, das ist in meinen Augen fast so ein bisschen zu vernachlässigen. Ich habe schon eher so das Gefühl, dass es schon ein grundsätzliches, also dass die Alpen irgendwo noch ein Thema sind, warum auch immer, weil ich häufig auch mal so angeschrieben werde, ob ich nicht mal da und da hinkommen möchte zum Berichten oder da, weil es offensichtlich so viel Parallelwelten voneinander gibt, wie eine kleine Szene, die eigentlich im gleichen Sprachbereich stattfindet, die komplett autark voneinander funktioniert. Ist es für dich auch so? Ich meine, du hast viele Locations gespielt, da kommt auch viel Deutsche an Künstlern drüber, weil das ja ein zusätzlicher Dachmarkt ist oder so. Ja. Aber hast du für dich selber auch mal diese Grenzen so wirklich auch wahrgenommen, trotz Hip-Hop?
Ja, wenn ich es jetzt auf mein eigenes Schaffen oder die Live-Shows beziehe, das höchste der Gefühle war halt vielleicht Augsburg, ja, so was ich jetzt gespielt habe in Deutschland auch, ja, und in Erfurt habe ich mal aufgelegt. Dann war der Spaß eigentlich so jetzt vorbei, jetzt so vom Spielen. Aber andersrum, wir sind halt alle eigentlich, wenn ich jetzt von 99 spreche, in diesem Blütejahr von Deutschrap, bin schon mit Sammy, Curse und so weiter aufgewachsen. Ja, das hat natürlich, war schon sehr viel da, diese Zeit. Die hat uns alle geprägt.
Ich habe halt aber umgekehrt, sehr geliebt. Genau.
Aber umgekehrt weiß ich es, ja, eben bei Texter vielleicht dann so, ja, dass die ein bisschen Anklang fanden dann noch, aber
ja. Emma, dein Lieblingsrapper?
Wenn das die Frage beantwortet hat.
Ja, voll. Aber Emma, dein Lieblingsrapper oder Rapperin aus Österreich?
Schwierig.
Ich will dich wachkriegen heute.
Ja, eigentlich Craig Ignatz. So, das passt jetzt nicht ganz hier rein. Aber da musste ich gerade auch schon dran denken, weil du über die Alpen geredet hast, in der definitiv der König von den Alpen ist.
Shots are fired.
aber ich mag halt diesen österreichischen Dialekt total. Also bei mir ist eher das Gegenteil. Mich catcht das sofort, wenn man raushört, dass jemand aus Österreich kommt. Aber klar, wenn es dann so, also ein komplettes Mundartalbum ist, check ich schon, was du auch meinst mit diesen Sprachbarrieren. Ist natürlich schwieriger, da wirklich großen Erfolg zu haben.
Ich muss auch sagen, dass ich mich jetzt auch sehr zusammenreiße beim Reden.
Ja, das finde ich sehr gut.
Camp wird natürlich auch oft genannt, das wollte ich auch noch sagen. Ja.
Ich wollte noch mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, jemanden aus Österreich zu grüßen, der gute Equality, auch Producer, den wirst du wahrscheinlich auch im Schirm haben, ja, ich sehe gerade, du nix, der hat nämlich auch mit ein paar Amis zusammengearbeitet in letzter Zeit und sogar ich habe einen Remix gebaut für ihn, er hatte mich da gefragt.
War jahrelang mein Live-DJ.
Ja, siehst du, boom, also ich wusste gar nicht, dass der Kreis so groß ist, aber ja.
Kommt aus der gleichen Stadt.
Alles klar, ja. Hip-Hop auch in Österreich, was Boom-Bap angeht, ist wahrscheinlich auch ein Dorf, so wie manchmal auch, wie wir das in Hamburg auch kennen. So.
Ja. Kennt jeder ihn, irgendwann mal läuft man sich über den Weg.
Ja, Equality, ein großer Fan unserer Show auf jeden Fall.
Ja, dann hast du jetzt auch österreichische Musik ausgewählt eigentlich?
Ja, unser Gast hat ja immer die Ehre, sich was auszusuchen. Ich habe ihm das komplett freigestellt, was er sich denn wünschen möchte. Und wenn ihr wollt, verrate ich es oder ihr habt noch was zu bequatschen?
Nee, mach mal. Wir machen einen kleinen Break, dann geht's gleich weiter.
Dann machen wir es, alles klar. Ja, der gute Chill Ill, der hat sich etwas aus Holland gewünscht. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Muss ich auch nochmal ablesen, damit ich es nicht verkacke. Truffle, the funky Fakir. Never heard before, aber super geil, richtig dope. Producer, auch DJ, wie gesagt, aus Holland, hat 2019 ein Projekt rausgebracht und ich glaube 2016 kam das erste Projekt raus. Das hier ist auf jeden Fall von Get It Down to AT, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Da habe ich mir auch schon ein paar Songs noch aus dem Album rausgepickt. Vielen Dank Chill Ill auch für diesen Tipp. Ne, deswegen haben wir auch solche Gäste am Start, die auch einen gleichen Musikgeschmack haben wie wir.
Im Grunde genommen habe ich es auch wegen dem Feature auch gewählt.
Ah, sehr gut, alles klar.
Du musst auf jeden Fall kurz noch zwei Sätze dazu sagen.
Im Grunde genommen, also ja, Holland, der Producer, Truffle, der Funky Fake hier, glaube ich, sagt man. Das Album ist mega dope aus 2019 und der Song speziell featured Malef der Shinobi, ein Rapper und Sänger eigentlich aus Salt Lake City, aus den Staaten. Und er ist so versatile, ich habe das Ding sehr, sehr viel gehört die letzten paar Jahre und dazu kam es dann auch, dass ich mit ihm, mit Malef, der Shinobi, auch der hat mit Blabbermouth zum Beispiel auch schon Tracks gemacht und so weiter. Und im Mai haben wir da auch eine Single rausgebracht mit ihm, genau. Und deswegen habe ich diesen Song jetzt auch gewählt, weil es mich sehr, ja, die letzten paar Jahre immer beschäftigt hat, der Typ, einfach sehr versatile und ja, stimmlich auch sehr nice.
Schöne Grüße. Wenn ihr die Radiosendung oder den Read Live auf Mixcloud oder bei Backspin FM euch anhört, dann hört ihr jetzt die Musik. Wenn ihr Podcast hört, verpasst ihr das. Trotzdem sind wir alle gleich wieder da und dann geht's weiter hier bei Backspin Love and Hate. Weiter geht's mit Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und dieses Team ist so groß, dass wir hier eine klare Rollenverteilung haben. Und die eine ist, es gibt einen wahren Chef in diesem Haus, denn die sorgt dafür, dass wir wissen, worüber wir reden, und das ist Emma. Ich übergebe das Zepter, Emma. Sag mal, was ist das erste Thema, über das du reden möchtest? Was ist dir ins Auge gestochen?
Sehr ehrlich gesagt, das ist jetzt ganz blöd, weil ich weiß es gar nicht. Ich habe hier in meinem schlauen Skript drin stehen, Thoughts of the Day, lasst euch überraschen.
Und das war das nicht
heißt,
deine.
Nein, das ist nicht von mir. Ich muss dir direkt einmal weitergeben an Bass.
Okay, jetzt habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich hab, Bass, was passiert?
Eigentlich habt ihr es so.
Können wir schneiden? Können wir irgendwas machen? Ist das jetzt hier alles live?
Ich habe Angst, gar keinen Fall. Jetzt kommt. Oh. Es bleibt alles so, wie es ist. Es wird sich nichts ändern, ob du willst und nicht.
Ja, genau.
Ich habe es eigentlich sogar schon mal in unseren WhatsApp-Gruppen angetriggert. Geht um Live-Show. Mich hat so ein Clip, TikTok, Insta-Clip getriggert, wo Haftbefehl sturzbetrunken. Also ich sag mal, er war sturzbetrunken. Er war wohl für einen Gig gebucht in Mannheim. Ist auf die Bühne gekommen, hat nicht mal 30 Sekunden ausgehalten, wurde mehr oder weniger von der Bühne getragen, weil er nicht mal die Show beginnen konnte. Hintergründe kennt man nicht. Von dem, was man jetzt visuell mitbekommen hat, würde ich sagen, er war hackevoll, also mehr als hackevoll. Und das hatte mich jetzt nochmal die letzten Tage getriggert. Und es hat mich jetzt noch mehr getriggert, wo ich von Sigi Chill Ill hier die Auflistung Support-Shows und Locations sehe. Du hast ja auf sehr vielen Shows gespielt, mit sehr vielen Leuten, bei sehr vielen Leuten Support gemacht, du hast sehr viele Live-Konzerte mitbekommen.
Stichwort live nämlich.
Stichwort live, so, und wir waren ja auf der Tapefabrik, ich und Emma und ein paar Dudes mit Lukas und Bong, und haben sehr viel gesehen, und ich bin ja nicht nur irgendwie Berichte von irgendwo sind, bin ja selber Fan und bin selber Fanboy und gehe gerne zu einem Konzert, und das Letzte, was ich als Fan, wenn ich darauf lange warte, vielleicht auch relativ viel Geld bezahle, dass ich den ich sehen möchte, auf der Bühne irgendwie rumlallt oder nicht mal ein Wort rauskriegt, und die Show dann abgebrochen wird, denkst du, what the fuck? Also ich meine, klar kann ich mir nochmal wieder seine MP3s oder seine auf Spotify hören, aber das finde ich unter aller Sau. Also für mich persönlich ist das unter aller Sau. Und im Vorwege, er ist ja nicht innerhalb von einer Minute betrunken geworden. Also so Management, bekannte Freunde, Veranstalter, die hätten das ja im Vorwege, um vielleicht auch so ein bisschen da einen schützenden Hand vorzulegen, hätten ja eigentlich schon im Vorwege sagen müssen, du, Dude, egal wer, ob das jetzt so ein Haftbefehl war, egal ob ich ihn mag oder nicht, aber für mich war er da jetzt gerade die letzten Tage präsent, was das Thema angeht. Ich dachte, nein, den hätten sie gar nicht erst auf die Bühne lassen dürfen. Ja. Das weißt du so, wow, ey, was ging da ab? So.
Ich würde da gerne auch einmal direkt reingehen, um das gar nicht einfach nur so stehen zu lassen. Also auch als ich das Video da gesehen habe, war mein Reflex auch erstmal so, okay, das sieht eher aus, als würde es dem nicht so gut gehen. Und tatsächlich hat jetzt Haftbefehl auch seine komplette Tour abgesagt, damit sowas eben nicht nochmal passiert, wahrscheinlich aus dem Grund. Und das, ja, also eigentlich ist vielleicht auch mal ein Punkt, um über so Mental Health zu reden im Rap und bei KünstlerInnen. Und klar, es ist scheiße, Leute haben dafür Geld ausgegeben, aber ich glaube, das ist einfach ein Typ, dem es wirklich gerade nicht so gut geht.
Das hört man ja immer wieder. Wir haben auch intern immer darüber gesprochen, müssen jetzt nicht irgendwie, wenn er eine Leidensgeschichte hat, seine Leidensgeschichte zerpflücken. Aber was mich einfach so getriggert hat, da lache ich nicht drüber, das nehme ich auch sehr ernst, aber was mich einfach triggert, ist, dass das im Vorgehen, das hatte ich gerade schon mal gesagt, dass in solchen Situationen, da wäre, wie auch immer, das ist, weiß ich, ob das innerhalb von ein paar Sekunden passiert ist, der Zustand sich geändert hat, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, so, ne? Dass man sagt so, ey, da wollen wir eben, den lassen wir jetzt gar nicht auf die Bühne. Das hätte man eigentlich erkennen müssen.
Das Das Bild, das sich da von Haftbefehl öffentlich gezeigt hat, ist eins, das du quasi über Jahre ja schon so ein bisschen immer mal wieder verfolgen kannst, mit 100.000 Kleinigkeiten drumherum. Ich glaube, in dieser Stärke noch nicht, aber mit der Geschichte, sich selber ins Bein geschossen zu haben, plus wahrscheinlich Unmengen an Kämpfen so rum, um Releases. Dieser Künstler gilt für viele, auch im Feuilleton, in außerhalb von jeder Hip-Hop-Szene als einer der größten Rapper der letzten Dekade. Aber keinerlei Erfolgszahlen belegen das in der Form, wie es das vielleicht für manche anderen Rapper in den letzten Jahren gemacht hat. Was bestimmt tiefer liegende Begründungen hat, als man von außen sehen kann. Und dann ist das Bild, was du da gesehen hast, was dich auch getriggert hat, Base, auch das Ergebnis davon. Und ich bin bei beiden, sowohl bei Emma als auch bei Base, 100%. Kannst du so nicht auf die Bühne lassen. Geht nicht. Da musst
ich
du
glaube einfach auch, dass es eine Mischung davon war. Ja. Es sind gesundheitliche Gründe vielleicht auch, ja, und vielleicht auch Hacke dicht, das kann schon sein.
Kann ja beides zusammen.
Kann ja beides zusammen vorgreifen, aber ich denke mir auch so, okay, sei es jetzt von Management-Seite oder generell, wenn ich schon so ein Standing gerade habe, muss ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt auf die Bühne gehen. Ja.
Ja.
Und von daher war es vielleicht eine logische Schlussfolgerung, dass jetzt die komplette Tour abgesagt ist. Aber gerade in Zeiten von Social Media, wo jeder alles sofort eins zu eins mitfilmen kann und so, kann ich mir das vor allem in der Größenordnung wie Haftbefehl eigentlich nicht leisten. Ja.
Nee, also, genau.
Und das Internet vergisst so nicht.
Genau.
Da frage ich mich denn, du warst auf vielen Shows und wir haben auch alle viele Shows gesehen, wo man sagt, so gerade die Leute, die mit auf der Bühne sind, du auch viel auf der Bühne, Backstage irgendwie. Ich habe ganz, ganz selten, da musste ich ganz tief in meinem Kopf kramen, wo man denkt, so, oh, da ist eine Show ausgefallen oder jetzt irgendwie kurzfristig, dass irgendwelche Künstler nicht eingeflogen wurden, aber das ist was anderes. Aber dass die eigentlich schon irgendwo, dass die irgendwie schon Backstage waren oder dass die irgendwie, und der Veranstalter gesagt, ey Leute, um meine Veranstaltung einfach zu schützen, lasse ich dich hier gar nicht auf die Bühne. So, ja. Ne? Das hat man mit Sicherheit, kriegt man als Fan vor der Bühne erst gar nicht so mit, aber ich glaube, das hat jeder auch schon irgendwie, der selber Backstage oder an der Bühne stand oder hinten selber als Künstler da so, okay, der hat was, dem geht's nicht gut, aber nun, ob es ein Mental Health Problem war und das an dem Abend oder an dem Tag mit Alkohol bekämpft und deswegen auch dann nicht bühnenreif ist, will ich mir jetzt kein großes Urteil bilden, aber das kam eben jetzt bei Haftbefehl so rüber.
Und ja, noch dazu war es ja auch fast Playback, glaube ich, soweit ich das jetzt auch gehört habe irgendwie, das kam ja noch dazu, stellt sich halt auch die Frage. Also bei mir ist es jetzt auch gerade so, ich habe viel, wie gesagt, viel Rap-Shows gehabt auch, ich lege auch normal viel auf. Jetzt ist halt gerade so eher mein Standing, dass ich irgendwie gerade gar keinen Bock habe, so auf Live-Spielen. Ich lege zwar gerne auf und unterstütze andere Künstler und so und bin halt gerne im Studio, schlüpfe auch gerade mehr die letzten 2-3 Jahre in die Producer-Rolle und fühle mich da auch sehr wohl, spiele vielleicht auch die Corona-Zeit ein bisschen mit. Aber ich weiß jetzt gerade auch so, ich könnte auch gerade vielleicht auch nicht zu 100% so abliefern, weil ich auch gerade nicht so in dieser Stimmung bin, wirklich live zu spielen. Klar, bei mir ist jetzt die Größenordnung komplett eine andere und in Österreich schaut die Welt auch ein bisschen anders aus, was das jetzt betrifft. Es sind sicherlich kleinere Bühnen hier und nicht jetzt so wie beim Haftbefehl gerade, aber ich denke mir jetzt so,
um von Hafti mal wegzukommen, wenn du sagst, so, ja, du hast gerade gar nicht so diese Stimmung oder für diese Lust oder so, ne? Das hat man ja auch oft erlebt. Und das dann irgendwie, da kommt der Superstar aus den USA oder Deutschland oder wo auch immer her. Mhm. Man denkt so, geil, jetzt rockt er die Bühne. Ich kenne ja irgendwie eigentlich seine alten Shows, ich kenne seine Songs. Und dann ist der Auftritt extrem lame, extrem schlecht. Eigentlich nur so, ich möchte eigentlich gehen als Fan. Was soll der Scheiß hier?
Das passiert auch so, öfter.
Das passiert schon sehr oft. Wenn ich so, ey, was machen wir hier eigentlich hier?
Wo die Erwartungshaltung ganz eine andere war. Ja.
Das passiert ja auch leider. Also da dann vielleicht nur aus Lustlosigkeit, weil die Leute sagen, okay, reißen wir hier mal eine blöde Show ab für die blöden Deutschen oder so, keine Ahnung.
Ich meine, gerade bei den Amis ist es ja dann schon so, wenn ich jetzt sehe, okay, die spielen ganz Europa Tour, so eine Tour ist natürlich auch mega anstrengend, ja, und der kann am Vortag wahrscheinlich komplett abgeliefert haben in einer anderen Stadt und ist dann halt in der nächsten total wasted oder so. Also man kann es auch dann schwer, wirklich schwer sagen, aber ich denke mir immer, also zum Beispiel jetzt, ich nehme jetzt Master Ace her, der ist über 50, ja, und ich habe ihn jetzt letztens auch wieder in Wien gesehen, da, das ist immer dope, der liefert eigentlich immer ab. So.
Wo wart ihr enttäuscht?
Mein Gefühl.
Kurz mal reingeschmissen, wo wart ihr zuletzt? Scheiße, das hat mich extremst enttäuscht. Was hat euch so live irgendwo...
Soll ich das wieder rausholen? Also ich muss sagen, dass ich das... Also es gibt immer mal wieder die Young Generation Full Playback Auftritte, von denen ich enttäuscht bin, wobei das Full Playback gar nicht so mein Problem ist. Und das sage ich jetzt auch in diesem Format. Ja, natürlich ist es... Ich muss hier sofort differenzieren. Ich meine damit, dass diese Generation das als Stilmittel voll so einsetzt. Das habe ich kapiert, das habe ich verstanden. Und wenn dann die Gesamtshow eine gewisse Idee hat, dann kann ich verstehen, warum man das so macht. Und deswegen meine ich, das ist nicht so komplett mein Problem. Ich finde es natürlich immer geiler, wenn der Rapper auf der Bühne auch weiß, was er da macht. So, das schiebe ich zur Seite. Und da gab es aber selbst dann noch Shows, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt machst du schon nicht vernünftig und dann machst du es auch noch kacke. Das ist kacke. Was ich aber ganz oft auch habe, das ist, dass die alte Generation der besagten US-Rapper, die dann älteren Alters sind und dann nach Europa kommen und dann dort auch denken, ich kann hier die 40-jährigen Veteranen verarschen, indem ich mich auf die Bühne stelle und fünfmal say ho und linke Seite, die rechte Seite mache und wave your hands at you just don't care, like you just don't care mache. Bro, wir haben nicht mehr 1996. Das finde ich ehrlicherweise fast ein genauso großes Problem. Jetzt würde mich mal interessieren, was Emma dazu sagt.
Also ich war gerade im Überlegen, was ich für schlechte Konzerte gesehen habe. Aber irgendwie, ich habe nur gute Konzerte. Also es gibt ganz, ganz wenige Konzerte, bei denen ich war, wo ich wirklich so war, so okay, das war jetzt vielleicht nicht so nice. Ja, ich weiß nicht, diese ganze, also ich war vor kurzem mit meinem kleinen Bruder 15 Jahre alt auf einem BHZ-Konzert hier in Leipzig und das hat halt trotz Playback super gut funktioniert, weil das einfach eine Crew ist auf der Bühne, die machen ultra, ultra krassen Abriss. Der Voreck, es gab nicht mal einen richtigen Voreck, das war einfach nur ein DJ und der hat einfach nur so Songs abgespielt, also nicht mal groß irgendwas dabei gemacht und es wurde trotzdem... Da war die Halle schon komplett am Beben, wo ich auch so war, so krass, das ist okay. Ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, richtig schlechte Shows habe ich selten gesehen bisher.
Toi, 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 da hast du noch nicht so viel erleben müssen.
Nee. Reden wir aber ähnlich, ja.
Also, wir wären ja nicht bei Love and Hate, wenn wir nicht auch die alten Säcke ein bisschen in Schutz nehmen würden. Nico, du hast ja wieder einen kleinen Seitenhieb rausgehauen. Und du hast auch vollkommen recht, ich habe auch so viele 90s Heroes gesehen auf der Bühne, wo wir alle super enttäuscht waren. Aber ein Konzert vor ein paar Jahren, das wird mich wahrscheinlich mein Leben lang nicht mehr loslassen, ist der Auftritt von der Sugar Hill Gang und Grandmaster Melly Mel. Und die sind ja deutlich über 60 und die haben auf der Bühne ein Feuerwerk abgerissen. Also da kann sich wirklich jeder Künstler, egal ob du 19, 29, 39 oder wie auch alt auch immer bist und wie erfahren auch immer du bist, sich eine Scheibe von abschneiden. Und das zeigt, es ist wirklich, also eine gute Live-Show auf die Beine zu stellen, ist wirklich das A und O als Künstler. Du kannst so geile Songs auf deinem Album haben. Wenn die Live-Show brutal schlecht ist, also für mich zumindest, wirkt das absolut unprofessionell. Und das hinterlässt so einen krassen Beigeschmack, dass ich, glaube ich, den Künstler nicht mehr zu 100% feiern würde. Und zum Glück habe ich meine Heroes, die ich schon zum Glück bisher fast alle live gesehen habe, so erlebt, dass ich sagen kann, okay, die haben eine gute Live-Show, sehr, sehr so solide. Richtig krasse Ausfälle habe ich persönlich nicht erlebt. Aber wie gesagt, Live-Show, das A und O für einen guten Rap-Künstler.
Kann ich so unterstreichen auch, ja.
Ich glaube, da sind wir uns im Zweifel alle einig. Ich überlege gerade, wie ich da rauskomme. Was mache ich jetzt? Du, pass auf, doofe Überleitung. Spielst du jetzt irgendeine Live-Version von irgendeinem Song?
Das wäre eigentlich auch nochmal.
Gute Idee, ja. Aber Bass hat mir was rübergeschustert, noch kurz ein paar Minuten, bevor die Show losging. Nee, er hat sich was von Shaka One aus Berlin rausgesucht. La La La, wahrscheinlich weil der Auftritt von Haftbefehl ein klein wenig versoffen war oder wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall hören wir jetzt La 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 von Shaka One.
Hören wir rein und dann gibt's das nächste Thema und diesmal weiß Emma dann auch, worum es geht, bestimmt, bin ich mir ziemlich sicher. Also bis gleich. Backspin, Love and Hate. Immer noch für euch auf Sendung mit Nico Dan, Bass und Emma Gordon konnte alle zusammenbringen und natürlich unserem Gast Chill Ill. Und wir haben, ja genau, wir haben das nächste Thema auf der Liste. Denn auf der einen Seite sind es beeindruckte Auftritte, die Dan von Veteranen sieht. Auf der anderen Seite ist da auch nicht alles immer so koscher, wie es von außen vielleicht aussieht, oder?
Ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr dazu zu sagen.
Sehr gut.
Ja, vor kurzem gab es einen gewonnenen Rechtsstreit und zwar um Chirock von The Funky 4+1. Und genau, die hat einen gerichtlichen Sieg gegen ihr ehemaliges Plattenlabel Sugar Hill Records gewonnen. Und ja, das ist auch ein jahrzehntelanger Rechtsstreit, sehe ich hier. Deswegen muss ich sagen, fand ich schwierig, da irgendwie dahinter zu steigen, weil ich das alles gar nicht mitbekommen habe, ehrlich gesagt. Aber vielleicht kann Bass da ein bisschen mehr dazu erzählen, um was genau es eigentlich ging.
Ja, auf Rock the Bells gibt es diesen Artikel zu lesen. Chirock, hast du schon gesagt, sie gilt als erste weibliche MC. Also das ist nur am Rande, das hat jetzt nichts mit dem Rechtsstreit zu tun. Aber auf jeden Fall geht es um das Label Sugar Hill Records. Und wer sich damit über die Jahre, das ist ein sehr altes Label. Wir kennen Sugar Hill Gang mit Rapper's Delight. Das ist 1979 veröffentlicht worden, der Song. Und entsprechend alt ist auch schon das Label. Das Label oder der Gründerin Sylvia Robinson. Und wenn man in vielen Hip-Hop-Büchern über Sugar Hill was liest, dann wird man immer wieder darüber stolpern, dass Sylvia Robinson nicht unbedingt immer die beste Geschäftsführerin war, beziehungsweise nicht immer die beste Partnerin, mit was Vertragswesen angeht. Also sie hat angeblich schon sehr viele Leute abgezockt oder komische Verträge geschlossen mit den Künstlern. Natürlich, ich kenne das selber, wenn man so irgendwie in dieser Aufbruchsstimmung ist, Chill Ill wahrscheinlich auch, dass man, ne, man macht Musik und dann kommt irgendjemand und ja, ich kann dich groß rausbringen, ich will mit dir einen Plattenvertrag und man ist voller Freude und macht was. Ich glaube, da wurden viele Verträge geschlossen, die aus heutiger Sicht würden alle mit dem Kopf schütteln. Die Leute waren froh, dass sie irgendwo ihre Musik rausbringen konnten und da leidet natürlich, wie Emma schon gesagt, es geht um Tantiemen, die nicht bezahlt wurden, aber aus heutiger Sicht hat sich das Artist Rights Enforcement haben sich Anwälte derer angenommen, weil man sagt, nee, die Verträge sind nicht mehr rechtsgültig, da müssen wir ran, da wollen wir die alten Künstler oder die Künstler ihr Hack zurückgeben sozusagen und hat man jahrelang eben auch dagegen angekämpft. Ja, und das letzte Urteil wurde gewonnen und nach 42 Jahren später haben unter anderem The Funky, 4+1 More, Furious 5 und sowas von Reggie Rack von der Crash Crew, alles Namen, die ihr alle nicht kennt, wahrscheinlich die jungen Dudes, die hier zuhören, aber die haben ihr Recht bekommen und Sugar Hill Records oder wer auch immer die Rechte jetzt besitzt, müssen ein paar Tantien zurückzahlen.
Aber schon heftig, ne? Du sagst es aber vollkommen richtig, dass es, glaube ich, vielleicht auch ein kleines bisschen in die Zeit gehört, wenn Unwissen und Naivität auf Industrie trifft. So. Es brennt mir natürlich wieder die Frage, haben wir hier bestimmt schon mal gesprochen, aber der erste Vertrag, den du unterschrieben hast in deinem Leben als Musiker, war der rechtswidrig?
Meinen? Sprichst du mit mir?
Ja.
Nein, es war ein Bandübernahmevertrag. Es war alles okay. So. Ja. Also letzten Endes hätte man vielleicht sogar, war ganz gut, so, weil die Plattenfirma alle Kosten übernommen hat.
Aber wusstest du, was du da unterschreibst?
Ich wusste, was ich unterschreibe, aber ich bin lange genug dabei und habe lange genug parallel mit Homies aus der Nachbarschaft, wollte ich fast sagen, also mit gleichgesinnten Musikschaffenden aus der deutschen Hip-Hop-Szene mitbekommen, was da passiert, wenn du Plattenlabelbesitzer hast, die dich nicht abzocken, sondern die Verträge mit dir haben und dann aber ihr Ego so weit geht, dass sie dich auch nicht wieder freigeben. Wenn du sagst, so, ne, also es gibt einige Bands, die einfach blockiert werden durch ihr Label, obwohl da nichts passiert. Das Label hält die so auf Sparflamme, released nichts, da sind vielleicht LPs irgendwie am Start und werden nicht released, weil irgendwas nicht klar ist oder irgendein interner Streit stattfindet. Es ist fast noch genauso schlimm, als nicht ordentlich zu bezahlen.
Ja. Bei dir
Also ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass momentan sich das so ein bisschen gewandelt hat, dass man nicht mehr angewiesen ist auf die ganzen Labels, auf die ganzen A&Rs, die dich dann nach oben pushen. Das ist wirklich die gute Seite von dem heutigen Internet-Fame. Und auch ich hatte in den 90ern ein paar skurrile Bandübernahmeverträge zu meiner aktiven Zeit als Rapper auf Englisch. Absolut peinlich, die Zeit damals, aber ich kann das vollkommen nachvollziehen, das, was die Künstler, vor allen Dingen auch Sharrock und alle anderen Sugar Hill Künstler durcherlebt haben, denn Silver Robinson, nur noch mal kurz als Ergänzung, die hat nicht nur bei Sugar Hill Records so ein klein wenig ihre assige Seite gezeigt, will ich es mal sagen, sondern sie hat auch schon zu ihrer Soul-Zeit, sie ist eine Soul-Sängerin, sie hat auch schon mit anderen Künstlern, wie zum Beispiel The Moments, hat sie auch schon ähnliche Rechtsstreits gehabt und das dann letztendlich dann auch zum Glück für die drei Jungs von The Moments auch glimpflich dann verlaufen. Also das hat schon so ein bisschen Tradition, was die gute Sylvia Robinson gemacht hat mit den Künstlern. Insofern freut es mich auch für alle, die jetzt diese jahrzehntelangen Streit endlich beigelegt haben, dass sie endlich auch ihre Kohle dafür bekommt. Und ich glaube, das ist auch nicht wenig Geld, wenn man mal überlegt, was für ein großer Hype dann auch war in den 80ern bei dem Label. Ich glaube, da kommt schon der ein oder andere Dollar dann wieder um die Ecke.
Mal gucken, ob das irgendjemand wieder dann tatsächlich in die Knie zwängt und ob das am Ende auch für dich gezahlt wird oder ob da dadurch in Existenzen nach so vielen Jahren eventuell darunter leiden müssen. Mein lieber Gast, Diggi.
Ja, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass das 40 Jahre lang läuft, das Ganze. Und drum, also auch ich habe das nicht wirklich mitbekommen. Natürlich kenne ich die Sugar Hill Gang und so weiter, aber auch mal live gesehen übrigens. So kann ich ihn da nur unterstreichen, dass das wirklich, die haben abgeliefert, ja.
Ja, es gibt ja also auch noch so andere, so ich glaube Pete Rock und Nas, da ist ja, oder irgendwo das Label dahinter, da gibt es ja auch noch.
Basit auch, De La Soul und Delicious Vinyl, glaube ich, haben ja auch
da ja, Tommy Boy, die sind auch noch. Da ist auf jeden Fall noch viel los, glaube ich, im Hintergrund, wo man ein kleines bisschen drauf aufpassen
muss. Glaube ich auch, ja. Mit Dilated und dem ganzen Umkreis.
Zu schnell, zu viel Geld, an zu vielen Stellen wahrscheinlich. Und in einem Wild-West-Market, der so ein kleines bisschen stattgefunden hat. Ich bin gespannt, welchen Song ihr euch dazu ausgesucht habt, wer ihn am Ende auch übernommen benutzt hat. Denn wir warten einfach mal ab, wie sich das entwickelt. Da gibt es bestimmt noch wieder eine nächste Version davon. Wenn der Sieg jetzt ihr ist und das ganze Thema durch ist, herzlichen Glückwunsch. Aber warten wir mal ab. Also, welche Mucke?
Ja, damit die Funky 4 Plus One More noch mehr Tantiem durch Radio Airplay bekommt, ist jetzt ein Song von Funky 4 Plus One More. Und einen guten Klassiker hat sich der gute Bass rausgesucht. Klar, alles, was die Funky 4 Plus One More rausgebracht haben, sind eigentlich Instant Classics. Rapping and Rocking the House.
Gleich geht's weiter, jetzt hier gerade. Love and Hate, denn wir haben noch Hausaufgaben, über die wir sprechen müssen. Aber vorher noch eine News versprochen. Was ich will. Backspin, Love and Hate, immer noch für euch da mit Nico Dan, Bass, Emma und unserem Gast Chill Ill. Und das, was ihr in Radioversion vor allem und hoffentlich bei Backspin FM euch gerade angehört habt, ist auf einem wunderbaren Plattenspieler gemixt worden. Einem der wahrscheinlich wichtigsten Elemente, die diese ganze Kultur überhaupt hat. Und Emma, dazu gibt es Neuigkeiten.
Denn der wahrscheinlich berühmteste oder bekannteste und wichtigste Schallplattenspieler, der Technics SL-1200, der wird 50 Jahre alt dieses Jahr und ja, damit ein riesen Geburtstag.
Ich wollte gerade sagen, Dan holt endlich den Jingle raus, genau. Ja. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Keiner stimmt mit ein.
Happy Birthday to you.
Dankeschön, guck mal, du. Du bist da. Okay, wir sind für die Stimmung zuständig. Dann komm, mein lieber Sigi, sag mal Fakten hier. Was fällt dir ein zu Fakten. Dem Thema?
Ja, Clubstandard eigentlich. Also Technics ist eigentlich nach wie vor nicht wegzudenken nach den 50 Jahren. Also bei mir war es ja auch so, dass ich mir gedacht habe, dann beim 30. schon so, fuck, das Ding gibt es 30 Jahre. Ja. Also und eigentlich hat sich ja von der Bauweise her, ich glaube, da kann der Bass dann mehr dazu sagen, kaum was geändert, ja. Manchmal waren die Chinch-Kabel ein bisschen brüchig. Ich glaube, das war immer so das einzige Manko, was es da gab. Aber bis dato bin ich auch mit meinen beiden Technics, also 1210er habe ich, die schwarzen, auch sehr zufrieden. Ich kann mich noch genau erinnern, ich habe es gebraucht gekauft. Und bin mit einem, glaube ich, durch halb Wien irgendwie im Schlepptau gewesen und habe den gekauft von einer alten Tanzschule. Da war noch die original fette Gummimatte drauf. Und der war halt noch super fein beieinander.
Ich kenne genau. Ich kenne in meinem Netzwerk niemanden, also wirklich niemanden, außer oder wie Bass, der wahrscheinlich jedes einzelne Element von diesem Plattenspieler schon mal in der Hand gehabt, so gegens Licht gehalten hat und so den Staub davon weggepustet hat. Oder?
Ich könnte vielleicht einen Kursus geben über den 12-10er. Ja, aber das an anderer Seite. Aber so, Leute, jetzt Butter bei die Fische. Chronologisch betrachtet. Also 1972 ist das Ding, der erste 12-10er. Gab es noch ein paar Unterarten natürlich. Aber eigentlich der 12-10er, wie ihr ihn hier auf dem Foto seht, sehen natürlich hier und die Jungs und Mädels hier das nicht zuhören nicht. Aber trotzdem, der 12-10er 1972. Und hätte es diesen 12-10er, diese Art von Plattenspieler nicht gegeben, dann weiß ich nicht, ob die berühmte Merry-Go-Round-Technik von Kool Herc, die sie erfunden hat, jemals so hätte stattfinden können, wie er sie angewendet hat. Das heißt, der 12-10er war auch irgendwie maßgeblich daran beteiligt, die Hip-Hop-Szene, die Hip-Hop-Kultur an sich, die DJ-Kultur an sich so nach vorne zu pushen, ja, wie es eben passiert ist und eben auch viele andere Techniken. Ne? Es gibt halt die berühmte Scratch-Technik, nur Backspins, Scratches, Push-Techniken, glaube ich, weiß ich gar nicht. Es gibt drei berühmte Scratch-Techniken, die damals so erfunden wurden, die von Grandmaster Flash dann auch eben perfektioniert wurden. Aber ohne den Technik 12-10ers, auch über Jahrzehnte war er der Platzhirsch. Das war wie so eine, es gab keine Alternativen einfach so, ne? Die eben das konnten.
War ja auch der erste Plattenspieler mit Direktantrieb, ne? Soweit ich weiß.
Genau, da hat Technics das auch in Auftrag gegeben, wenn man da so weiter liest, so ein bisschen. Ist es auch interessant in dem Bericht, den ich da rausgesucht habe, wo es der Professor Mark Katz aus Amerika, der hat sich auf die Erforschung von Hip-Hop-Musik spezialisiert, der eben auch so das in den Raum wirft, dass der Technics SL-1200 so etwas wie die Stradivari oder der Steinway, also als Streichinstrumentenbauer oder Steinway, der beste Klavierbauer in der Hip-Hop-Musik, ne, also schon ein Musikinstrument, weil da geht er in dem Artikel eben weiter vor. Das ist nicht nur ein ganz wichtiges Hilfsmittel ist oder ein Werkzeug in der Hip-Hop-Kultur oder DJ-Kultur, sondern eben einen Schritt weiter, dass er sagt, es ist eben ein Musikinstrument für diese Art von Musik machen, Musik schaffen. Und gerade aus heutiger Sicht, wo die Techniken und Scratch- und DJ-Mix-Techniken jetzt in Kombination mit Digitaltechnik, Cue-Punkten, Serato, was es da alles gibt, der Plattenspieler an sich, es gibt natürlich inzwischen Alternativen, aber der 12-10er, wenn man irgendwelche DJ-Videos sieht, wird man immer wieder über den 12-10er stolpern. Noch mehr Daseinsberechtigung als Musikinstrument findet.
Na? Definitiv.
Na Dan, was hast du zu diesem Gerät zu sagen, außer eine Lobeshymne?
Ja, absoluter Klassiker. Ihr habt alles schon eigentlich erwähnt. Und ich glaube, wir hätten eigentlich auch so eine Sonderfolge machen können, wie wir zu unseren ersten 12-10ern gekommen sind. Ich glaube, da hat jeder eine richtig skurrile Story. Ich glaube, sollten wir mal eine XXL Love and Hate Format machen. Einfach mal drüber quatschen. Wo habt ihr die Dinger her? Gebraucht, neu, geklaut, geschenkt bekommen?
Naja, in dem Artikel, ich klicke nochmal kurz rein. In dem Artikel geht es auch darum, dass Kool Herc kriegt die Dinger dann irgendwo gebraucht her zum günstigen Preis. Natürlich, es waren teuer, die Teile. Ne? Also waren ja High-End-Hi-Fi-Plattenspiele. Die konnte man nicht einfach so in den Laden und zack, $200. Die haben schon ordentlich Geld gekostet. In so einem anderen Artikel hat Kool Herc auch mal gesagt, er hat ganz bewusst auf seinen Blockpartys, jetzt nicht unbedingt auf der ganz berühmten Party, der Geburtstagsparty seiner Schwester, aber auf den Blockpartys hat er nicht den 1200er benutzt, der eigentlich so der Urvater war, sondern den 1200A. Der hatte nicht so viel Drehmoment, weil er sagte, wenn ich die 12-10er an den berühmten Lampenmasten mir den Strom klaue, dann haben die so viel Strom gezogen, dann ging das Licht aus. Da musste er etwas schwächere 12-10er benutzen, um die Blockparty zu schmeißen. Das fand ich schon eine sehr interessante Anekdote.
Ich wollte dir gerade sagen, interessant wäre es ja auch, wenn Kool Herc wirklich mit Riemenantrieb das Ganze, diese Loops gemacht hätte. Wäre wahrscheinlich Hätte nicht so gut funktioniert.
Auf jeden Fall.
Dann würden wir hier nicht sitzen. So viel ist auf jeden Fall klar. Was wir jetzt noch einmal schnell machen. Ein kleiner kurzer Mix, ein kurzer schneller Song und dann gehen wir in das, wo es richtig krachen wird gleich. Ich bin mir ziemlich sicher, Leute, bleibt dran, denn gleich ist Songvergleich zwischen Emma und Bass. Jetzt hören wir was.
Jetzt gibt's noch mehr Radio Airplay, noch mehr Tantiemen in Richtung Sugar Hill Records, Künstler, Grandmaster Flash and the Furious Five, Birthday Party. Also wir feiern einen kurzen Moment Party, 50-jährigen Geburtstag vom 12-10er.
Ich freue mich gleich hier zu ihrer. Es ist soweit. Backs My Love and Hate ist im großen Finale, das große Finale in dieser Sendung, die mit Jillian einen netten Gast aus Österreich mit dabei hatten. Mein Lieber, schön, dass du dabei gewesen bist. Du bist jetzt so ein bisschen im Hintergrund, denn jetzt muss ich den Ring frei machen. Jetzt werden die Boxhandschuhe rausgeholt und jetzt geht's um die Hausaufgaben. Emma, erzähl mal, was hat dir Bass mit auf den Weg gegeben und was ist deine Meinung dazu?
Ja, Bass hat mir den Song Schicht im Schacht von Mo Zech mitgegeben und das ist jetzt auch so ein bisschen, ich habe da auch gar nicht so viel Böses zu sagen. Ich glaube, das wird darauf rauslaufen, dass ich sehr viel Love hier verteile und Bass nachher wahrscheinlich gibt mir hier eine mit dann nachher. Nee, aber tatsächlich fand ich den Song ziemlich cool. Ist ein Song, bei dem so ein bisschen dieses Bergbau unter Tage Thema aufgegriffen wird, was ich also sehr, sehr gelungen fand, auch Beat und dieses, er hat da einen Dokumentar-Ausschnitt, glaube ich, gesampelt immer mal wieder in dem Song, wo so ein Sprecher eben beschreibt, so wie das so abläuft unter Tage, wie die Bergbauarbeiter sich darauf vorbereiten auf die Arbeit. Und ich fand es einfach sehr schön anzuhören, weil diese Geschichte sehr gut rüber, also es war einfach sehr gut erzählt, fand ich. Also mir hat Spaß gemacht, die Hausaufgabe. Ich musste mich nicht quälen, ehrlich gesagt.
Also ich kann dazu mal sagen, ich bin mir auch ehrlicherweise ziemlich sicher, dass das häufiger so sein wird. Denn deswegen bist du ja Teil von diesem Format. Und wenn es dazu führt, dass du mal ein paar neue Künstler und Künstlerinnen kennenlernst, und ihr da draußen vielleicht auch nochmal zwei Sätze mehr zu irgendwelchen Künstlern und Künstlerinnen bekommt, die bei Bass und seinem wunderbaren Mixtape Rockin' with the B-Bass stattfinden, dann haben wir alle was davon. Andersrum wäre diese Sendung nicht diese Sendung, wenn wir nicht Bass ab und zu mal Dinge vor die Brust legen, mit denen er sich mal auseinandersetzen muss. Und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Also, was hast du gehabt?
Ich klinge erstmal zu meinem Song kurz ein und Mo Zech, Schicht im Schacht. Der ganze Song ist, ich habe mit Mo darüber nicht gesprochen, aber wenn man den Song, wenn man ein bisschen aus tief, weit, wenn man sehr tief und sehr lang in diese Hip-Hop-Szene drinsteckt, dann ist der ganze Song quasi ein Wortspiel, eine Metapher für den Deutschrap-Untergrund. So. Und man findet immer wieder Anhaltspunkte, immer wie so, wenn man den deutschen Rap-Underground, gerade diesen Boom-Bap-lastigen, der lange am Krebsen ist und sehr lange dabei ist, ohne wirklich oben in der Management-Etage Mainstream stattzufinden. Und dann wird man die Parallelen extremst erkennen. Emma, nochmal für dich nochmal nachhören, genau mit diesem Gedankengang. Und dass die Leute sich da auch mehr oder minder wohlfühlen oder wie sie halt mit der Situation umgehen, das finde ich extremst catchy. Also für mich ist das ein absoluter, für mich persönlich ein Gänsehaut-Song. Egal wann und wo und wie ich diesen Song höre, stellt sich bei mir sofort Goosebumps to the fullest. Aber ja, Emma, du hast mir von Satari Do-It-Yourself unter die Nase gerieben, habe ich mir oft durchgehört, habe auch sogar ein bisschen gegoogelt, was 365 MCs Label, die haben ja auch so ein bisschen Satari beleuchtet, da ist sie ja untergebracht. Ist vom Inhaltlichen her oder das, wie sie was sagt, sie löst sich von diesen Vorgaben des Mainstreams, sie macht alles selbst, sie ist keine Marionette, sie zieht ihr Ding durch, egal was die Leute sagen. Natürlich ist es sehr ego, für mich ist es ein sehr, sehr ego-lastiger Song erstmal, aber der die Idee, die dahinter steckt, ist gar nicht so weit entfernt von Mo Zech in meinen Augen. So, was sie so sagt, wenn man das so miteinander vergleicht. Das so, leck mich am Arsch, Mo Zech ja auch, leck mich am Arsch. Er sagt, ey, mich interessieren keine Platinplatten an der Wand, sagt Mo Zech. Ich habe lieber Gold und Silber. Ich habe lieber Gold und Silber Pieces an der Wand als Platinplatten. Das deckt sich, ganz viele solche Querverweise finden sich ja auf irgendeine Art und Weise auch bei Satari wieder. Deswegen können wir uns da tatsächlich gar nicht die Köpfe einreißen. Natürlich sehr moderner Song. Da würde ich sagen, okay, sie versucht do it yourself und sagt scheiß auf die Industrie, ich mache alles selber. Und klingt dann aber sehr nach Industrie oder klingt eben nach dem, was die Industrie vorgibt. Das dachte ich so. Mich catcht der Song halt nicht so richtig, weil der sehr modern, sehr elektronisch ist.
Jetzt bist du wieder dran, Emma?
Mit einem neuen Song, oder?
Was nee. Ich wollte mal kurz, weil du gerne noch mal zwei Sätze dazu sagen kannst.
Also ich sehe voll, was du meinst. Also DIY war, glaube ich, auch ihre allererste Single. Und ich fand es stark, wie sie da reingekommen ist mit so Statements, die sie da gemacht hat. Und ich finde, die zieht es auch durch. Auch live krass, krasse Performerin. Die macht das wirklich richtig, richtig krass, um da wieder anzuknüpfen. Deswegen schön, dass wir uns einig sind an der Stelle.
Scheiße, wir sind uns einig. Ja, für mich halt ein bisschen zu ego-lastig. Mo Zech ist für mich ist er der Rapper der Arbeiterklasse, sage ich immer.
Ja, wir werden auf jeden Fall hier auch keine großen Kämpfe haben. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn dazu sind wir alle zu sehr eine Familie. Ihr gebt euch beide jetzt noch schnell einen Song. Zeit ist um.
Mal gucken, wie es beim nächsten aussieht. Lord Folter featuring Irre mit dem Song Kaum bist du weg.
Sehr. Und was gibt es von Bass?
Dann packe ich ganz schnell, ich hatte mir gar keine Gedanken gemacht, was aktuell ist, Morlock mit Oase, seinem neuesten Song.
Okay, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, das wird wieder eine harmonische Sendung, wie jede. Chill, danke, dass du dabei gewesen bist.
Dankeschön
euch.
Das war
Backspin Love and Hate. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Tschüss.
Peace.
Ciao.
Was ich lieb, was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.